Herzlich willkommen zurück zur Chaos Family. In einer weiteren Folge der Chaos Family darf ich euch heute CADUS vorstellen, eine Hilfsorganisation aus Berlin. Mein Name ist Ion und wir sind an Camp Tag 5 gegen Ende und tatsächlich ist das hier auch eine der letzten Aufzeichnungen in diesem Studio und damit möchte ich Sepp, unseren Abrissgast, vorstellen. Sepp ist von CADUS und wenn man euch sieht, so aus der Ferne, dann denkt man, na, irgendwas Medizinisches. So, jetzt haben wir hier aber schon auf dem Camp unser CERT, unser großartiges medizinisches Team, das diese Veranstaltung betreut. Was ist jetzt aus deiner Sicht so der Unterschied zwischen CADUS und dem Chaos-CERT?
Also erstmal tausend Dank für die Einladung, für die Möglichkeit hier zu sprechen. Was ist der Unterschied zwischen uns und dem CERT? Das CERT ist ja quasi eine Gruppe oder Organisation, würde ich mal sagen, die sich für das Camp und den Kongress immer wieder zusammenfindet. Wir machen eigentlich das Gleiche und es sind nämlich bestimmte Events, muss man ganz blöd sagen, Katastrophen zu suchen, in denen wir arbeiten. Wir machen das Ganze einfach Vollzeit und hauptamtlich über das ganze Jahr. Genau, aber an sich ist es eigentlich das Gleiche. Menschen, die zusammen sich überlegt haben, medizinische, technische Hilfe anders gestalten zu wollen, als die ganz klassischen Hilfsorganisationen vielleicht machen.
Spannend. Gibt es noch Überschneidungen zwischen euch und dem CERT?
Ich sag mal, im Rahmen des freundschaftlichen, kollegialen Austauschs, ja. Also wir haben zum Beispiel auch hier dieses Jahr wieder Material zur Verfügung gestellt aus unserem Equipment, wie zum Beispiel Ultraschallgeräte. Personell dieses Jahr tatsächlich nicht, weil wir selber hier eine Aktion auf dem Camp machen. Wir probieren hier unsere Emergency Response Kitchen aus, die eigentlich gebaut ist für die europäischen Fluchtrouten, also die europäischen Außengrenzen, und kochen deswegen hier Tag und Nacht und machen mal gar nichts Medizinisches auf dem Camp, sondern probieren das mit anderen Bereichen aus.
Also das medizinische Fachpersonal ist bei euch als Kirche zerkentfremdet, ja, dieses Mal?
Sozusagen.
Okay, und also ich verstehe, ein Teil eures Projekts auf dem Camp ist Kochen. Ja. Das klingt jetzt erstmal wie ein Projekt, was irgendwie jedes Village so als Herausforderung hat, wie versorgen wir unsere Mitglieder. Ja. Aber bei euch steckt ein bisschen mehr dahinter. Was ist da in der Tiefe, der Kontext? Was probiert ihr und vor allen Dingen, was habt ihr schon gelernt?
Genau. Der Gedanke ist da gewesen, also wir sind als Hilfsorganisation tatsächlich immer eigentlich da im Einsatz, wo wenige andere hingehen. Wir begreifen Katastrophe jetzt nicht nur klassisch als Erdbeben, Taifun, Tsunami, sonst was, sondern tatsächlich begreifen wir es natürlich auch als Katastrophe, als humanitäre Katastrophe, wenn Menschen auf der Flucht an Europas Außengrenzen festhängen, feststecken. Und dieses Küchenprojekt ist tatsächlich dafür gedacht, wie gesagt haben auch, dass wir in Situationen wie Balkanroute, Polen, Belarus, wo auch immer halt tatsächlich Flucht illegalisiert wird und Menschen halt quasi nicht durchgelassen werden und ihnen elementare Grundrechte nicht zugestanden werden, dass wir da auch helfen können wollen. Deswegen ist unsere Küche so ein bisschen hier schon, klar, Menü kochen für das wundervolle Bits und Bäume Habitat. Auch da tausend Dank an die Einladung. Lernen wollten wir tatsächlich zu schauen, haben wir eine Küche, die so mobil und modular ist, dass wir zur Not auch aus dem Squad, aus dem Keller, aus einem Truck, aus einem Van heraus kochen könnten. Und was sind die Challenges dabei? Ne? Dass wir keine Küche haben, die sehr viel Vorlauf hat, sondern die wirklich eine Rapid Response Kitchen ist, die also innerhalb kürzester Zeit eigentlich irgendwo hinfahren kann und Leute versorgen kann. Und wenn vielleicht das staatlicherseits gar nicht unbedingt gewollt ist.
Und was habt ihr da jetzt schon, also ich wusste gar nicht, ihr kocht also scheinbar nicht nur für CADUS, sondern für das ganze Bits und Bäume Village, ist das richtig? Wie viele Portionen, wie viele Personen werden da aus eurer Küche versorgt?
Also maximal haben wir jetzt so 80 Portionen geplant gehabt, haben wir also immer so 90 Portionen mal gemacht. Das lief total gut, ist natürlich, ich hatte gar nicht viel Erfahrung mit so Großküchengeschichten, ich finde es absolut abgefahren, noch mal in so einen Bereich reinzuschauen, ne, was das für ein Aufwand ist, oder was, wie das mal ist, 30, 40 Kilo Bratkartoffeln zu machen. Spannend ist natürlich so, wenn wir immer so eine Idee haben und sagen Rapid Response Kitchen, wie viel da hinten noch dranhängt und sowas können wir hier ganz wunderbar lernen. Ne? Also von Kühlung über tatsächlich, wie viel Wärme ist da eigentlich an Produktion, ne? Dass du, wenn du diese Bräter durchgehen, betreibst irgendwie, also ich kann mir das gerade nicht vorstellen, das aus dem Van irgendwo zu machen. Also das sind so Learnings zum Beispiel. Genau, und der Unterschied hier ist natürlich, wir kochen jetzt nicht einfache Gerichte auf Masse, sondern versuchen tatsächlich richtig gutes Essen für die Leute zu machen. Also ja, wie gesagt, so ein Menü zu kochen. Und da haben natürlich auch hier den Punkt, so ein bisschen netzwerken zu wollen auf dem Camp. Ne? Also nicht nur, das ist ja nicht Arbeit für uns gerade hier.
Also wir sind jetzt an Tag 5 des Camps. Ich nehme da an, ihr habt also schon mindestens 8 Mahlzeiten, also mittags und abends, vielleicht auch an Tag 0 auch schon ein bisschen, also 10 vielleicht, hergestellt und habt bestimmt auch schon ein paar Sachen umgestellt und geändert und gelernt.
Ja.
Was?
Zum Beispiel Logistik. Das hat ja ganz viel mit der Bestellung vorher hier nicht funktioniert. Das ist wieder was, wo wir gemerkt haben, wie gut es doch tatsächlich oder wie viel Erfahrung auch schon da ist, halt sehr spontan sich umzustellen. Ne? Also auch wenn unsere Planungen nicht geklappt haben, dass man halt dann einfach tatsächlich sich schnell austauscht mit anderen Küchen, dass man irgendwie halt nochmal losfährt, irgendwie halt Sachen vielleicht besorgt, über die Zentralorgan nicht funktioniert hat. Viel ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, aber nicht für uns immer so dieser Hygiene- und Wash-Punkt, also Water Sanitary Hygiene, wie schwierig das tatsächlich auf dem offenen Feld ist, das umzusetzen. Ne? Wenn du halt keine Wasserzuleitung hast, ist Wasserdruck auf dem Gelände niedrig, dass wir das alles selber stellen müssen, das ist einfach dann, es ist halt Aufwand und das ist ein sehr guter Lerneffekt, weil es nochmal halt zeigt, wie wir für zukünftige Einsätze vielleicht, was wir mitbedenken müssen.
Und das heißt, ihr seid ja jetzt auch schon so ein bisschen in der Planung, im Brainstorming für Infrastruktur oder Systeme, die im Einsatz. Wir hatten gerade einen Stromausfall zwischen der letzten Wortmeldung von Sepp und jetzt lag etwa eine halbe Stunde und ein unglaublicher Einsatz von Fengel, meinem Lieblings-C3 Power-Mitglied. Aber der Strom gibt wieder, das Studio ist wieder gebootet und wir können jetzt weitermachen. Im Recording werdet ihr es wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben, im Stream sehr wahrscheinlich schon. Ich sitze hier für die Leute, die im Stream jetzt live zugucken, mit Cardus, also mit Sepp von Cardus. Und wir haben bereits gesprochen über, was macht ihr hier auf dem Camp. Aber was wir vielleicht nochmal vertiefen müssen, ist, was macht ihr sonst, wenn ihr nicht auf dem Camp seid? Was ist eure selbstgesetzte Aufgabe?
Ja. Also Cardus ist einfach ganz, eigentlich das Klassische an uns ist, wir sind eine internationale Hilfsorganisation, die Katastrophenhilfe betreibt. Wir haben zuerst hauptsächlich medizinisch angefangen, medizinische Katastrophenhilfe zu machen, mittlerweile auch mehr und mehr technische Katastrophenhilfe. Die Idee bei Cardus war immer dabei, so ein bisschen, dass wir anders sein wollten als andere Hilfsorganisationen, wo halt vielleicht die Einstiegsschwelle relativ hoch sich anfühlt oder wo es halt sehr viel um Uniformen und Hierarchie geht. Um das irgendwie kurz zusammenzufassen, was überraschenderweise passiert ist, ist, dass wir, obwohl wir uns erst im nächsten Jahr, gibt uns 10 Jahre, dass wir innerhalb dieser kurzen Zeit tatsächlich nicht nur in einem Klassifizierungsprozess bei der WHO gelandet sind, den wir jetzt fast komplett durchlaufen haben, sondern dass wir so ein bisschen so die Spezialistinnen für Dinge geworden sind, die viele andere Organisationen nicht machen wollen. Also wirklich sehr viel medizinische und technische Hilfe in Kriegsgebieten.
Ihr seid also jetzt gerade in der Ukraine aktiv und helft dort aus. Was macht ihr in der Ukraine?
In der Ukraine jetzt gerade der medizinische Anteil, der teilt sich auf. Wir machen Medevac, so heißt das so schön, also Medical Evacuation. Muss man sich so vorstellen, dass der Rettungsdienst in vielen Ländern nicht so gut ist, wie er in den reichsten Ländern der Welt, wie zum Beispiel Deutschland ist. Wir sind halt da, um im Endeffekt Transporte durchzuführen, die der lokale Rettungsdienst aufgrund des Ausbildungsstands nicht machen kann zum Beispiel. Das heißt, schwer verletzte Menschen, die intubiert beatmet werden müssen, die wir aus dem Osten der Ukraine, also aus der Nähe der Front, Richtung Westukraine und zum Teil auch halt bis nach Polen transportieren. Dann haben wir zusätzlich ein Ausbildungsprojekt, weil die Idee ist natürlich immer nicht, dass wir hingehen und sagen, so, wir sind, jetzt kommen wir mal, sind kurz Zeit hier, sondern wir wollen natürlich auch was Nachhaltiges abbilden.
Was da lassen.
Was da lassen. Wir bilden im Endeffekt die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst aus und aber auch andere Organisationen, die medizinisch fortgebildet werden wollen. Und wir haben eine dritte Komponente in der Ukraine, das ist der sogenannte Mobile Makerspace, mit dem wir unterwegs gewesen sind und so kritische Bauprojekte gemacht haben. Also zum Beispiel, wir haben soziale Zentren wieder aufgebaut oder Feuer- und Rettungswachen, die halt von den russischen Angriffen zerbombt gewesen sind, wo wir dann zusammen mit ukrainischen Partnerinnen hauptsächlich die Hardware gestellt haben, also das Tech-Equipment und zum Teil auch die Expertise, also Fachhandwerkerinnen mitgebracht haben, die Gruppen angeleitet haben, um diese Häuser wieder in Stand zu setzen.
Das ist also, was ihr jetzt in der Ukraine macht, aber es gibt auch in Berlin eine feste Location, den Crisis Response Makerspace. Ja. Was macht ihr da? Was läuft da derzeit?
Das ist immer eine Frage, die kann ich aber total schwer beantworten. Ich kann es eher sagen, was ist die Idee dieses Makerspaces? Das ist entstanden daraus, dass wir damals für Nordostsyrien, wo wir auch im Einsatz waren, also auch im Kriegsgebiet, wir wollten quasi ein mobiles Krankenhaus bauen. Ne? Weil die Idee war da, die Front gegen den IS damals, das war unfassbar dynamisch und fluide. Und wir haben gemerkt, dass wir mit den klassischen Ansätzen, also einen guten Rettungsdienst zu stellen oder Ausbildung zu betreiben, das reichte nicht. Und dann haben wir überlegt, okay, wir bauen ein mobiles Krankenhaus oder schaffen eins an. Da haben wir gemerkt, das ist so unfassbar teuer, wenn man das von der Stange kaufen will, dass wir gesagt haben, das müsste doch auch anders gehen. Und so ist eigentlich der Makerspace entstanden, dass wir eine Werkstatt hatten, dass wir LKWs umgebaut haben und als wir damit fertig waren, gesagt haben, Moment mal, es gibt ja total viele Punkte, wo man eigentlich noch sozusagen entweder Produkte entwickeln kann oder hacken kann, die halt für die humanitäre Hilfe, die aber auch für ökologische Belange interessant sein können. Und haben dann gesagt, wir behalten diesen Space. Es ist da so ein Hackspace, ein Makerspace, der aber so ein bisschen vielleicht anders als viele anderen mehr so dedicated ist, auch zu ja, eher so groberen Arbeit, also viel ne, Metall, viel Holz. Wir haben natürlich auch Digitalkomponenten, aber es ging viel darum, auch ja, tatsächlich Equipment zu bauen, zu erschaffen, das wir in den Einsätzen auch benutzen.
Was gibt es da so? Ich habe schon gesehen, ihr habt im Makerspace in Berlin eine Grube, also könnt auch in größeren Fahrzeugen zum Beispiel arbeiten.
Genau.
Was gibt es da sonst noch so im Makerspace?
Also wir haben alles, um der semi-professionell oder professionell Holzarbeiten zu betreiben. Damit können wir zum Beispiel Fahrzeuginnenausbau machen. Ne? Wir haben jetzt neulich, im Januar, einen Allrad-Truck für ehemals Bundespolizei umgebaut zu einer mobilen Arztpraxis. Mit wirklich komplett dem Innenausbau, ne, von Schränken, Schubladen, Patientenliege und so weiter. Wir haben halt alles für Metall, ne, Wickschweißen, Mickmack-Schweißen, Plasmaschneiden. Wir haben, wie gesagt, die Digitalkomponente, 3D-Druck, Laser-Cutting. Wir haben auch Elektrotechnik. Wir haben eine riesige CNC-Fräse.
Ja.
Genau. Und es ist halt eher so, dass es ist, wie Makerspace sein sollte, es ist ein offener Space, wo Leute sich total gerne beteiligen können. Es ist aber auch so, dass wir mal, ja, wenn wir mal so ein Projekt haben, dann kann es auch sein, dass wir da einfach 3 Wochen lang den nächsten Intensivtransportwagen für die Ukraine aufmodeln zum Beispiel. Ne? Das ist halt immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich.
Genau. Das heißt, ihr habt normalerweise 1, 2 große Projekte, an denen ihr was macht. Ja. Und die Efforts, die Bemühungen der Ehrenamtlichen und Freiwilligen ja. sind schon eher in das Bauen von Ausrüstung und Systemen, Umbauen von, ja. von Dingen für eure Einsätze. Es ist kein klassischer Makerspace, wo ich einfach so hingehen kann und sagen, ich möchte bitte diesen Untersetzer gelasercuttet haben. Ja.
Also tatsächlich ist, was bei uns die Voraussetzung ist, wir sagen halt, schon mal, wir sind nicht dafür da, das Equipment dir zu stellen, damit du irgendwas prototypisierst, womit ja. du dann irgendwie ein Startup gründest. Es ist, wenn du bei uns etwas machst, muss es Open Source sein und es muss entweder humanitären oder ökologischen Zwecken dienen sozusagen. Wie der Makerspace sich quasi entwickelt, da sind wir noch relativ offen. Natürlich hat Corona uns natürlich auch viel, wie glaube ich den meisten Spaces, irgendwie erstmal so eine richtige Bremsung reingedrückt. Also das heißt, wir jetzt auch wieder gucken, wie wird das eigentlich als offener Space gestaltet. Aber wir sind schon generell sehr interessiert, dass Leute wieder kommen, auch eigene Ideen reinbringen. Auch vielleicht zum Beispiel sagen, Mensch, ich habe eine Idee, ich möchte, was weiß ich, ob ich eine neue Idee für eine kleine Windradgeschichte habe oder ganz egal, worum es geht. Dafür ist der Space schon gedacht. Es ist nur, wie gesagt, kein Space, der so persönlichen Interessen dient, sondern der so ein bisschen halt so dieses gemeinsame humanitäre, ökologische im Sinn hat.
Wollen wir nochmal kurz zurückkommen zur Ukraine? Hast du ja. vielleicht ein paar Zahlen für mich? Wie lange ihr schon da seid, was ihr so erreicht habt da?
Wir sind im März letzten Jahres in die Ukraine, also einen Monat ungefähr nach Kriegsbeginn.
Sehr, sehr früh also.
Sehr, sehr früh.
Vielleicht auch noch Organisationen.
Ja, wir sind auch ganz spannend, die einzige deutsche EMT-Hilfsorganisation, also Emergency Medical Team-Hilfsorganisation, die da ist. Ich müsste bei den Zahlen so ein bisschen lügen. Ich kann jetzt sagen, ab 01.01.2023 über 750 Schwerverletzte transportiert mit unseren Fahrzeugen. Wir haben über 1.200 Leute in unseren Kursen gehabt und ausgebildet. Zu dem Mobile Makerspace kann man eher sagen, wir nannten das Interventionen. Ne, da waren es halt, also eine Intervention, ein Wiederaufbau eines Gebäudes. Davon hatten wir bislang 8. Sind dabei, das wieder neu aufzustellen, also nach neuen Förderungen zu gucken. Ist ja auch mal die Frage, wie das bezahlt werden kann.
Hm. Genau. Wie viele Krankenwagen betreibt ihr in der Ukraine?
Wir haben momentan 4 Intensivtransportwagen da. die sind nicht alle im Dauereinsatz, ne, sondern wir müssen mal gucken, wie viele Teams kriegen wir halt gut hin. Das wäre so, wir haben immer mindestens zwei tatsächlich im Einsatz und wir haben das bei uns so aufgebaut, dass wir uns quasi so intensiv, ja, wie kann ich das vorstellen, also Intensivtransportplätze haben wir eigentlich generiert. Das heißt, Material ist so mobil auch tatsächlich gebaut, wir können halt immer wieder von einem Rettungswagen auf den anderen gehen. Wir haben tatsächlich in der Ukraine auch einen Reisebus, einen alten Reisebus der Bundeswehr, entkernt und ausgebaut zu einer mobilen Intensivstation, wo wir alle vier Plätze auf einmal reinkriegen, wenn es zum Beispiel darum geht, so Sammeltransporte zu machen und über lange Strecken tatsächlich. Ne? Also so ist das so, genau.
Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Sind das jetzt so die kürzeren Medivac-Strecken direkt von der Front zum nächsten Versorgungsplatz oder vom Versorgungsplatz ins Krankenhaus oder vom Krankenhaus ins Fachkrankenhaus?
Ja, wir fahren nicht direkt an die Front, fahren wir tatsächlich nicht. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich, ne, dieser Krieg hat die Besonderheit, da ist eine Großmacht einfach dabei. Russland hat jetzt nicht die, also hat ja doch schon ein bisschen so die Lufthoheit tatsächlich. Es ist tatsächlich ganz anders, als es in Nordostsyrien oder im Irak gewesen ist. Es hat ein ganz anderes Sicherheitsrisiko dabei. Wir fahren die Versorgungsstationen, wo Leute von der Front auch zum Beispiel dann hinkommen, fahren wir durchaus an und fahren dann halt, das ist ein paar Kilometer hinter der Front, entweder in die ersten Versorgungszentren, das sind dann schon so Fahrten, die auch eine Dreiviertelstunde, Stunde dauern. Durchaus machen wir aber auch längere Fahrten von, weiß nicht, Dnipro bis nach Lviv. Das sind Fahrten, die können über 17, 18 Stunden gehen. Das sind schon sehr krasse Herausforderungen. Das liegt vor allem daran, dass in der Ukraine tatsächlich der gesamte Luftraum gesperrt ist. Und das, was hier niemals auf dem Straßenweg transportiert werden würde, sondern immer geflogen werden würde, muss dann halt alles auf der Straße abgebildet werden. Gerade, ja.
Du hast gerade schon erwähnt, Syrien hast du gesagt. Was habt ihr denn vor der Ukraine in Syrien gemacht? Weil ich glaube, ihr habt da eine ganz andere Rolle erfüllt als Medivac in der Ukraine.
Ja. Also tatsächlich ist es so, wir sind sehr früh direkt nach der Gründung von Cardus in Nordostsyrien gewesen. Damals nannte sich das ja noch Rojava und heute nennt sich die Region ja selbst auch Nordostsyrien und haben da die kurdische Community in dem Abwehrkampf gegen IS versucht zu unterstützen. Indem sie dann wirklich mit auch humanitärer Hilfe, medizinischer Hilfe, auch Ausbildungsprojekten. Wir haben dann damals im Nordirak, als die Stadt Mosul befreit wurde im Auftrag der WHO, den sogenannten Trauma Stabilization Point gestellt. Das war ein ganz neues Konzept, das mal so auf kurz hinter der Front, da war es wirklich wenige hundert Meter zum Teil, maximal 2-3 Kilometer hinter der Front, diesen ersten Versorgungspunkt dargestellt hat. Das ging da, weil es da quasi der IS hatte keine Luftwaffe und keine Artillerie, da war sozusagen die Sicherheit, das war anders bemessbar quasi. Ja. Genau. Das war so diese Trauma-Stabilization-Arbeit, die wir da gemacht haben, war eher Patienten und Patientinnen versorgungsfähig zu machen und dann von anderen transportieren zu lassen. Jetzt sind wir halt in dem Part, dass wir tatsächlich den Transportweg eher darstellen in der Ukraine. Wichtig war uns und ist uns immer halt die Ausbildungstätigkeit. Es ist immer das Wichtige, dass wir halt versuchen, wie gesagt, nicht rein und dann irgendwie wieder raus und keinen Abdruck zu hinterlassen, sondern wirklich zu versuchen, langfristige Connecten mit den lokalen Strukturen aufzubauen.
Was habt ihr in Syrien dann dagelassen?
Ja, das ist eine ganz, ganz schöne Fragestellung tatsächlich, weil wir haben in
Nordostsyrien. Ich habe sie ja gerade auch gestellt zur Ukraine, was ihr dagelassen habt.
Ja, genau. Wir haben in Nordostsyrien tatsächlich in einem Refugee Camp Al-Hol, also ein Camp, das mal für 10.000 Menschen gebaut war und dann zum Teil mit bis zu 70.000 Menschen belegt war, ein Krankenhaus betrieben, ein Feldkrankenhaus betrieben. Über mehrere Jahre und haben das jetzt tatsächlich übergeben an eine Organisation, die sich aus den lokalen Mitarbeiterinnen dann selbst gegründet hat und haben da quasi ein laufendes Krankenhaus, also mit einem OP und 25 bis 30 Betten quasi dagelassen, übergeben,
überschrieben. Also gebaut, betrieben, entwickelt und dann ausgebildet, dagelassen.
Genau.
Genau. Und das ist jetzt, wo wir sprechen, immer noch in Betrieb und
funktioniert. Aber halt über diese Organisation, die sich dort selber gegründet hat, aus den lokalen Angestellten. Und wir haben uns da quasi aus Nordostsyrien rausgezogen mittlerweile.
Steht da noch mehr hinter, dass ihr in Syrien die Mission beendet habt?
Na, es hat schon viel damit zu tun, so die Frage, wo möchten wir als Hilfsorganisation hin? Und Projekte zum Beispiel, so Langzeitprojekte zu betreiben, wie Krankenhäuser in Regionen zu betreiben und dort zu bleiben, das sind Projekte, was ja tatsächlich irgendwann aus der Emergency Response eher so langzeithumanitäre Hilfe, wenn nicht sogar Entwicklungszusammenarbeit übergeht. Und da haben wir gesagt, das sind andere besser als wir. Unsere Spezialität ist reinzugehen, sich etwas anzuschauen, flexibel, dynamisch uns darauf zu adaptieren, was vor Ort notwendig ist, Kontakte zu knüpfen, Netzwerke aufzubauen und nicht dieses ganz, ganz lang, also langatmige Programmatische. Da gibt es einfach Organisationen, die sind da schon wesentlich besser, das müssen wir auch einfach eingestehen, dass wir da gesagt haben, okay, das, ja, das sollen auch andere Organisationen einfach machen.
Was habt ihr vor Syrien gemacht?
Auch alles, wir waren, also Syrien war tatsächlich, also literally 6 Wochen, glaube ich, nach Vereinsgründung waren wir das erste Mal in Nordostsyrien. Das war wirklich der Startschuss. Wir haben parallel Seenotrettung gemacht auch. Wir waren auf Lesbos aktiv, wir waren im Mittelmeer aktiv, haben halt alle Seenotrettungskreuzer quasi ja, crewmäßig besetzt oder die Crew dafür gestellt. Genau, also eigentlich geht es immer so ein bisschen darum, das ist halt wie das Wesen von Katastrophe, ne? Wie die sich halt ausgestaltet, so versuchen wir darauf zu reagieren. Ne? Während der Corona-Pandemie waren wir sowohl in Namibia im Einsatz als auch Papua-Neuguinea, da viel auch, um eher auszubilden und zu coachen. Ne? Aber so ist so ein bisschen die, ja, das Bouquet unserer Einsätze wird immer breiter.
Ihr seid jetzt fast 1,5 Jahre in der Ukraine aktiv. Erschreckend zu sagen, dass der Konflikt immer noch andauert.
Ja.
Ich wünsche mir, er wäre viel schneller vorbei. Aber nichtsdestotrotz gucken wir doch mal nach vorne. Was passiert in der Zukunft? Was wünschst du dir für Kados? Wo geht's hin von der Ausrichtung her? Was für Einsatzarten könntest du dir vorstellen, würde gut zu Kados passen?
Ich glaube tatsächlich, wird diese Geschichte mit auch Kriegsgebiete ein bisschen unseres bleiben. Es ist nicht so, dass, also es wäre total vermessen zu sagen, man fühlt sich damit wohl, das ist nicht der Punkt, aber es ist tatsächlich einfach ein Gap, der da ist. Das wollen viele Organisationen nicht machen, ganz, ganz viele Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten, sagen ganz definitiv, das machen sie nicht, die warten aufs nächste Erdbeben. Ich würde mir natürlich wünschen, oder ich sehe auch gerade die Entwicklung bei Kados, die wir so im Team haben, dass wir, wie gesagt, die Einsatzkapazität erweitern, dass wir unsere Netzwerke, wie auch gerade jetzt hier wieder auf dem Camp halt erweitern. Ob das die Rapid Response Kitchen ist, ob das Thema mobile Laborlösungen sein kann, ob das Thema frühe Aufklärungskapazitäten über Drohnenkonzepte. Also es gibt viele Sachen, die man machen kann. Ich wünsche mir halt tatsächlich, dass wir, glaube ich, so ein bisschen am Ball bleiben, dass wir nicht müde werden, nicht langweilig werden, dass wir nicht immer das Gleiche machen, sondern dass wir versuchen halt immer auch Innovationen in die Katastrophenhilfe weiter mit reinzubringen.
Also ihr wollt noch ein bisschen forschen in Berlin im Crisis Response Makerspace und wir hoffen natürlich, dass es euch nicht braucht und dass es keine weiteren Einsätze gibt. Zumindest wäre das mein Wunsch, nicht weil ich eure Arbeit nicht schätze, sondern eigentlich mir wünsche, dass eure Arbeit gar nicht nötig wäre. Ja. Aber wie seid ihr denn entstanden? Wie kam das, dass ihr euch gegründet habt vor jetzt etwas mehr als 9 Jahren?
Ich glaube tatsächlich, das war so ein bisschen der Punkt, also einige von uns haben halt schon vorher für andere Organisationen gearbeitet. Ich habe seit 99 bei verschiedenen Katastrophen, oh Gott, wie alt bin ich mittlerweile?
Nicht nachrichten.
Nicht, auf gar keinen Fall. Es war so ein bisschen so, dass einige von uns halt müde waren, wie die Arbeit bei anderen Hilfsorganisationen zum Teil läuft. Also genau dieses Thema, ne? Wie viel Innovation ist da, wie viel Engagement, wie viel Dynamik von Leuten, die eine Idee haben, die neu dazukommen, wird aufgenommen, wird weitergetragen. Da haben wir tatsächlich halt ganz große Lücken bei Organisationen gesehen. Und zeitgleich waren wir immer schon auch mit Strukturen wie dem CCC oder verschiedenen Festivals connected. Und da war so ein bisschen der Punkt, dass wir gesagt haben, so krass, was hier aufgestellt wird, das ist ja wieder auch wie hier auf dem Camp, ne? Also was hier an Struktur gestellt wird, die Küchen, die Technik, Strom, Wasser, die Leute, die das machen und die das Ganze halt ja immer wieder so neu entstehen lassen, die wollten wir gerne eigentlich in dieses Thema Katastrophenhilfe reinbringen, weil wir gedacht haben, das ist eine unfassbare Effektivität und Schlagkraft, die sich da entwickelt.
Also schon so die Community rund um die Festivals und ja. Veranstaltungen der Chaos-Familie und erweitert?
Absolut. Weil der Spirit, der hier ne, besteht, tatsächlich und auch dieser Wille, was zusammen zu entwickeln, den wollten wir halt übersetzen quasi in das Thema Katastrophenhilfe. Ja, ich würde sagen, ein bisschen ist es uns bereits schon geglückt. Ich glaube, da geht halt noch viel mehr. Deswegen auch hier, glaube ich, so ein Aufruf an alle Menschen, die sowas interessiert, sich total gerne zu melden und zu beteiligen. Genau.
Wie finanziert ihr euch? Du hast gesagt, dass es hauptamtlich ein Teil eurer MitarbeiterInnen ist fest angestellt, genau. In Vollzeit.
Ja.
Das ist teuer. Und ihr habt in Berlin eine Location gemietet, ihr habt eine ganze Menge Fahrzeuge gekauft, beziehungsweise im Einsatz konkret, das muss ja bezahlt werden.
Kannst mal ganz klar sagen, Das ist ein bisschen absurde Situation zum Teil. Sozusagen Kados insgesamt, wir sind arm wie die Kirchenhäuser. Projektbezogen kann das mal ganz anders aussehen. Wie zum Beispiel in der Ukraine gibt es natürlich Förderungen, ne? Zum Beispiel durch das Auswärtige Amt, die halt sagen, da sollen Dinge passieren. Und wir haben ein bisschen die Sonderstellung, dass wir halt da sind und andere deutsche Organisationen nicht. Und das ist natürlich, dass wir in so einer Art Pole-Position sind und dann auch Förderungen bekommen und uns deswegen zum Teil auch dann sowas leisten können wie 4 Intensivtransportwagen. Wir haben natürlich spendenbasiert angefangen. Ich sag's ganz ehrlich und ganz offen, wir sind da nicht gut drin im Spendensammeln. Also das Darstellen, was man vor Ort macht, gerade je ungewöhnlicher der Einsatz wird, desto schwieriger wird es halt darüber auch zu berichten. Das ist ja auch eine moralisch-ethische Frage. Ne? Möchtest du in Kriegsgebieten zum Beispiel mit dem Leid der Menschen jetzt quasi versuchen, Kohle zu machen? Willst du auf den Fluchtrouten? Da fliehen Menschen, deren Situation ist sowieso schon unglaublich beschissen. Möchtest du jetzt noch quasi so deren Storys, deren Gesichter, ne, deren nutzen, um quasi Spenden zu generieren? Da haben wir uns einen sehr strengen oder sehr hohen Ethik-Kodex selber gesetzt. Der macht es natürlich schwer, im Endeffekt da Spenden zu generieren. Den muss ich ganz klar sagen, also ohne die Förderung, die institutionelle Förderung, wäre das tatsächlich gerade halt nicht möglich.
Welche Förderung?
Institutionelle Förderung, WHO, Auswärtiges Amt, GIZ, das ist sehr unterschiedlich und immer sehr projektbezogen.
Okay, also kann man euch an der Stelle noch helfen?
Gerade das Thema ist zum Beispiel, also Netzwerkaufbau, Visualisierung dessen, was wir machen, sich drüber überlegen, weil tatsächlich ist es natürlich so.
Ich hätte gesagt, du rufst jetzt auf zu spenden, aber natürlich, das ist natürlich schön. Dann müsst ihr helfen bei der Kommunikation, ja. Was Kados macht, damit Leute das sehen können und dann vielleicht Lust bekommen, euch zu unterstützen.
Ich finde hier gerade, tatsächlich, wenn man hier schon mal die Möglichkeit hat, ne, zur Kados Family auch zu sprechen, ist natürlich so, dass ich jetzt sagen würde, natürlich hilft Spenden. Aber noch viel toller wäre es natürlich, wenn Leute halt sagen, die eigentlich denken, ich habe in der Katastrophenhilfe gar nichts zu suchen. Wo ich dann aber denke, da ist auch so viel Potenzial, weil wir haben wirklich so viel Hilfe, die einfach viel nachhaltiger wäre beim Unterstützen von, wie gesagt, wie geht man nach außen eigentlich mit der Message, die wir haben oder mit den Projekten, die wir haben. So, da ist ganz viel offener Raum. Also gerade wenn Leute auch sowas Lust haben, sich zu beteiligen, kommt.
Du weißt, dass ich das studiert habe, ne?
Nein. Aber ja, genau.
Siehste, also hättest du mir auch mal sagen können. Wir können ja mal das nochmal vertiefen, was ihr an der Stelle braucht. Wir haben schon unsere Kontaktdaten. Aber bevor wir jetzt zu sehr ins Schwafeln kommen, lass uns das doch nochmal mit einem Appell versuchen. Das habe ich mit den anderen Chaos Family Vorstellungen von Jugendhakt auch gemacht. Ja. In deinen kühnsten Träumen, mal mal eine Utopie. Was könnte passieren? Was wünschst du dir? Was sollen die Menschen tun, die das jetzt hier gucken und mitbekommen und sagen, Kados ist total toll, da möchte ich mithelfen?
Ich glaube tatsächlich, das eine schon mal wirklich der Punkt, wenn die Message rüberkam, dann nehmt das wirklich als einen Appell, ne? Dass wir sagen, fast jede Person von uns kann was beitragen, um halt in Katastrophen, ne, und bei der Gesamtlage sozusagen der Welt Dinge irgendwie besser zu machen. Ich will da gar nicht von einer positiven Zukunft reden, aber tatsächlich möglich ist das halt immer. Es gibt immer noch so eine ganz krasse Hemmschwelle, dass super viele sagen, ich kann das ja nicht. Und ich glaube, jeder und jede von uns hat halt eigene Kompetenzen, die auf jeden Fall nutzbar sind.
Ne? Das Camp zeigt das ja so ein bisschen. Ne? Ich kann das ja nicht, aber auf dem Camp kriegen wir es halt zusammen, alle gebacken, was Krasses zu bauen.
Genau.
Und wenn das euer Ansatz ja ist, dann...
Ja, in so einer schönen Utopie wenden sich nach dem Camp halt nochmal ganz viele Leute an Kados und sagen sogar, ich habe auch Bock mitzumachen.
Also würde ich festhalten, Minimum-Skill, Engelweste tragen können.
Ja.
Okay,
das ist schon teilweise
eine Aussage. Also Engelweste vom Heaven tragen können, ein Minimum-Skill. Und dann, was würde so ein freiwilliger Helferinnen, Helfer machen? Wo würde er sich melden? Wo würde er aufschlagen? Wie würde
generell in Kontakt kommen? www.kados.org.
Ja.
Da gibt es auch den Punkt Mitmachen. Einfach mal eine Mail schreiben. Es gibt bei uns ein Volunteer-Management. Ganz wundervolle Person, die das übernommen hat bei uns, die meldet sich dann zurück und dann überlegt man, wie man halt miteinander so in den Tritt kommt. Ne? Das ist natürlich auch, wenn man nicht aus Berlin kommt zum Beispiel, gibt es dann auch immer halt Möglichkeiten. Ne? Wir machen einfach im Monat auch so ein gemeinsames Ausbildungsevent, das auch online halt gestreamt wird. Also es gibt einfach
mal Beispiele, was da in den letzten Monaten so gelaufen ist.
Ne, wir haben ein Ausbildungsevent gemacht zum Thema Safety Security in Krisengebieten. da gehst du jetzt nicht raus als Spezialistin oder Spezialist für Kriegsgebiete, aber du hast schon mal so eine Ahnung davon, worauf wir alles achten müssen. Du bist also schon mal so ein bisschen so vorgebrieft.
Ja.
Wir haben ein Event gemacht zu den Themen der humanitären Prinzipien. Wir haben darüber gesprochen, das war dann eher ein Offline-Event in Berlin, BLS-Training, also Basic Life Support-Training angeboten. Aber es ist immer auch so der Aufruf, wir wollen ja gegenseitig uns Sachen beibringen. Genau, das war schon so, das soll so bleiben. Und genau, das ist die Möglichkeit und auch sozusagen der Appell mit, macht doch mit.
Okay.
Und ja.
Also vielleicht Teil 1 des Appells, helft gerne mit zu kommunizieren, was Kados tut. Weil das hilft Kados, vielleicht ein paar Spenden für die regulären Kosten außerhalb der Projekte einzusammeln. Nummer 2 ist, macht mit, meldet euch bei, was war die Adresse?
www.kados.org.
Und dort gibt es einen Button mitmachen, ja. Und dann würde sich jemand melden und dann kann man sich koordinieren, wie man mithelfen kann.
Absolut.
Vorher Skills sind nicht nötig wahrscheinlich. Und natürlich die langweiligste und direkteste aller Varianten ist die direkte Spende an Kados. Ich nehme an, die Webseite enthält offensichtliche Links zu Möglichkeiten, das zu tun.
Auf jeden Fall.
Magst du noch was der Chaos-Familie mitteilen, bevor wir zum Ende der Sendung kommen?
Ich glaube tatsächlich einfach, genau, einfach wirklich Danke sagen dafür, für die letzten Jahre. Wir haben auf jedem Chaos-Kongress die Möglichkeit gehabt, uns darzustellen, mitzumachen, Freunde, Freundinnen zu finden und neue Netzwerke aufzubauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, ja, also ich glaube, wir wären ohne die Chaos-Familie nicht da, wo wir heute stehen würden. Genau, deswegen geht der Dank nochmal raus, an alle raus, die uns schon unterstützt haben. Und uns in Zukunft unterstützen wollen.
Ja, Full Disclosure an der Stelle, da der Kairos Response Makerspace relativ in der Nähe von meinem Wohnort ist, war Digger schon ein paar Mal da und der hilft da auch so ein bisschen mit. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, jetzt in Einsatz zu gehen, aber ich bilde mir ein, dass den Makerspace funktional zu halten und damit zu helfen, dass die Maschinen funktionieren, auch seinen eigenen Wert hat. Und ich glaube, in der Art gibt es viele Nischen innerhalb dieser Organisation, die sich ja auch noch sehr wandelt.
Auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank, Sepp, für deine Vorstellung von Kados. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit und danke, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr konntet hier mehr lernen, als es anstrengend war, ein Camp zu machen.
Auf jeden Fall.
Im Rahmen eurer Projekte. Und damit verabschiede ich mich von dieser Sendung. Es heißt Chaos Family und wir haben Kados vorgestellt. Herzlichen Dank. Mein Name ist Ion. Ich wünsche euch ein schönes Camp.